Ja, hier bin ich wieder. Bisschen zu viel John für einen Gottesdienst, oder? Naja. Genau, ich darf heute auch predigen, nachdem ich das Sola vorgestellt habe. Und genau, ich habe mich gerade nur kurz vorgestellt. Eine Sache über mich ist, ich habe eine Geschichte in der Bibel, die ich über alles liebe. Die ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, eine meiner Lieblingscharaktere irgendwie, von dem ich am meisten gelernt habe. Und diese Geschichte handelt von Jakob. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Sie wissen, wer Jakob ist. Es ist ein Typ im Alten Testament, ist der Sohn von Isaak, wer der Sohn von Abraham war. Und Jakob ist ein Typ, wenn man sich seine Geschichte anguckt, man guckt in die Beginne seines Lebens und man sieht direkt, okay, das ist nicht der allerbeste Typ. Man fängt direkt an zu merken, okay, das ist vielleicht ein Typ, der wird nicht alles richtig machen, der hat jetzt schon nicht alles richtig gemacht. Schon bei seiner Geburt versucht er, sich das Erstgeburtsrecht zu holen, indem er sich an seinem Bruder vorbeiziehen will. Er fasst seinen Fuß an und versucht sich an ihm vorbeiziehen, dass er als Erster geboren wird. Und später überlistet er seinen Bruder letztendlich, um sich das Erstgeburtsrecht dann zu holen. Der belistet auch seinen Vater und ermogelt sich das quasi. Und insgesamt, wenn man auf ihn als Typen guckt, ist er nicht der Beste. Er wirkt eigentlich wie einer, der ziemlich durchtrieben ist, der ziemlich viel macht, nur um sich selbst nach vorn zu bringen. Ich glaube, Jakob wäre für mich immer so der Typ, der bei Brettspielen schummelt, der immer so seine Karte noch rausholt aus dem Ärmel. Weil ja, er ist ein Lügner, ein Dieb. Sein Name Jakob heißt übersetzt einfach Betrüger. Das ist seine Identität, das ist der, wer er ist, von Anfang an. Aber warum ich diese Geschichte so liebe, ist, weil Gott ihn gesehen hat und er hat von Anfang an gesagt, ey, okay, jetzt bist du vielleicht ein Betrüger, aber ich will mehr aus dir machen. Jakob hat irgendwann einen Traum, wo er eine Himmelsleiter sieht, wo Engel eine Leiter auf und ab gehen und sowas. Und in diesem Traum spricht Gott zu Jakob, dass er ihn nie verlassen wird. Und ab diesem Zeitpunkt irgendwie ändert sich Jakobs Denken, habe ich das Gefühl, wenn man seine Geschichte liest. Es ändert sich sein Wandel. Er kommt über sein Leben ins Denken und er hält an Gottes Versprechen fest. Sogar so fest bis an den Punkt, dass er mit Gott selbst am Ringen ist. Diese Geschichte klingt etwas absurd, aber er hält an Gottes Segen fest. Er sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und genau, sein Bruder hat es irgendwie auf ihn abgesehen. Er kommt mit der Armee auf Jakob zu. Und das ist so der Zeitpunkt, wo Jakob das erste Mal weiß, okay, ich habe jetzt keinen Ausweg, ich habe jetzt keine Hintertür, ich kann mir jetzt keinen Ass aus dem Ärmel ziehen. Und ja, nach einer ganzen Nacht, wo er mit Gott kämpft, sagt Gott ihm, okay, Jakob, du hast an meinem Segen festgehalten, du hast an mir festgehalten, ich will dir eine neue Identität geben. Er sagt, Jakob, du bist jetzt nicht mehr der Betrüger. Er nimmt diesen Namen weg von ihm und sagt ihm, du hast einen neuen Namen. Du heißt jetzt Israel. Und Israel heißt übersetzt, Gott ist mit dir. Also Gott sagt, okay, Jakob, du warst vorher Betrüger, jetzt bist du Gott ist mit dir. Das ist deine neue Identität. Und ich finde diese Geschichte so Hammer, weil man daran einfach sieht, wie viel mehr Gott in Menschen sieht. Und dass er Menschen eine neue Identität geben will, eine persönliche Erweckung. Und ich will darüber ein bisschen mehr reden. Lukas, meine PowerPoint. Da ist sie. Sehr schön. Ich will über persönliche Erweckung reden, weil eigentlich bin ich hingekommen, das so vorzustellen. Dann hat Matthias gesagt, ey, John, kannst du nicht noch predigen? Dann dachte ich mir, okay, worüber predige ich, wenn ich das Solo erstmal vorgestellt habe? Und für mich kam ein Thema direkt in den Kopf, Erweckung. Das ist für mich das, was ich auf dem Solo sehe. Und was ich auch, abgesehen vom Solo sehe, was einfach Gott auf dem Herzen liegt. Genau. Ich finde, Jakob ist ein Hammerbeispiel, aber ich will mit euch noch ein anderes Beispiel anschauen. Jakob, er hat sein Leben gelebt danach. Gott hat ihm eine neue Identität gegeben. Er hat sein Leben verbracht in dem Land, was Gott ihm gegeben hat. Er hat da seine Kinder großgezogen. Er hat da 12 Kinder gehabt, die später die Stämme Israels sind. Aber er hatte außerdem in dem Land einen Brunnen gebaut. Und 1500 Jahre später, nachdem er das gemacht hat, passiert eine Geschichte, über die ich heute auch noch reden will. Ich glaube, der Preis für die längste Einleitung einer Predigt geht damit heute an mich. Aber gar nicht schlimm. Genau, die Geschichte, die ich mir mit euch angucken will, ist in Johannes 4. Und zwar kennen die manche vielleicht einige von euch, das ist die Geschichte von der Samariterin am Brunnen. Ich muss sie selber einmal erst aufschlagen. Hätte mir vielleicht vorher raussuchen sollen, habe ich aber nicht. Ja, passiert. Johannes 4. Genau, ich will es einmal mit euch vorlesen. Meine PowerPoint ist sehr langweilig. Die dient wirklich allein dem Zweck, dass ihr die Bibelstellen da habt und das nicht selber alles aufschlagen müsst. Also erwartet da keine coolen Bilder. Genau, ich lese ab Vers 4. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kommt er in eine Stadt namens Samaria, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von den Reisen, setzt er sich an so einen Brunnen. Es war aber die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien zu ihm, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, dass ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern gehabt. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Genau, noch weiter. Die Frau spricht: Herr, du hast ja keinen Eimer, der Brunnen ist so tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen uns gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und samt seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird es wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle aus dem Wasser werden, und dieses Wasser quillt bis ins ewige Leben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit es mich nicht dürstet und ich hierher kommen muss, um zu schöpfen. Genau, soweit erstmal. Ich finde es Hammer, Jesu Geduld immer mit Leuten, mit denen er redet, obwohl die gar keine Ahnung haben, was er will. Mich wird das übel aufregen, wenn ich irgendwem was erkläre und der weiß die ganze Zeit nicht, wovon ich rede. Aber Jesus kann das mit so einer Geduld. Die Geschichte, die kurz vorher passiert, ist Nikodemus, wo Nikodemus sagt: Hä, wie soll ich wiedergeboren werden? Ich kann doch gar nicht zurück in meine Mutter gehen. Aber der Unterschied hier ist, dass Nikodemus ein extrem gebildeter Jude war. Und die Samariterin, mit der Jesus hier spricht, die war das nicht. Die hat wahrscheinlich nicht das Alte Testament studiert, bis sie das wieder im Schlaf aufsagen konnte. Anders als Nikodemus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Samariterin nicht ganz versteht, was Jesus hier meint. Sie versteht nicht ganz, dass diese Worte, die Jesus hier gebraucht, eigentlich total typisch sind für eine bestimmte Person aus dem Alten Testament. Und zwar sind sie typisch für den Propheten Jesaja. Jesus zitiert ganz oft im Johannesevangelium an manchen Stellen direkt Jesaja irgendwie. Und genau, Jesaja war ein Prophet, der von Anfang an irgendwie gesagt bekommen hat: Ey, du wirst zu einem Volk sprechen, was dir absolut nicht zuhört, was absolut nicht verstehen wird, was du sagst. Und du sollst zu diesem Volk reden über Erweckung, über das Kommen von Gott. Und Jesaja benutzt zum Beispiel Kapitel 12, in Vers 3, benutzt er die Worte und sagt: Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Eine sehr ähnliche Formulierung, wie Jesus hier verwendet. Oder am Anfang von Jesaja 55 sagt er: Wohlan, ihr Dürstigen, alle kommt her zum Wasser. Wohlan, ihr Dürstigen, alle kommt her zum Wasser. Und das ist was Jesus genauso selber nochmal sagt, später in Johannes 7, wo er auf einem Fest steht und dann spricht er: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Genau, wenn Jesaja also über dieses Wasser redet und wenn Jesus das später aufgreift, dann geht es hier um den Heiligen Geist. Johannes erklärt das für uns hier. lebendiges Wasser, das ist der Heilige Geist, das ist das, was beschrieben wird. Und ich finde, das ist trotzdem immer wieder ein komisches Bild, wenn ich das lese von Jesus, diese Stellen, die hören sich immer so cool an, so metaphorisch, aber von einer Person zu trinken, was soll das eigentlich bedeuten? Und ich glaube, das ist mit einem anderen Bild vermischt. Und zwar, als Jesus am Kreuz starb, da hat ein Soldat ihm einen Speer in die Seite getan. Und aus seiner Seite ist Blut gekommen. Das ist normal, weil er war ein Mensch. Aber auch lesen wir in der Geschichte, dass aus seiner Seite Wasser geströmt kam. Und ich finde, das ist so verrückt, weil für die Welt sah es in dem Moment aus, als Jesus gestorben war, dass da einfach irgendein Verbrecher gestorben ist, irgendeiner, der das verdient hat. Aber was die Welt nicht gesehen hat, was in Wirklichkeit passiert ist, ist das Allergrößte überhaupt. Jesus ist gestorben für unsere Sünden und ist dadurch ein Brunnen geworden, aus dem wir Wasser schöpfen können. Er selbst ist diese Quelle geworden. Und er selbst bringt dieses Wasser, das wir schöpfen können, um nie wieder zu dursten. Jesaja 44, denn ich werde Wasser auf das Dürstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrenmann Israel, den Ehrennamen Israel geben. Ich kann nicht lesen, egal. Den Ehrennamen Israel geben. Gott sagt, ich werde Wasser auf das Dürstige gießen, Ströme auf das Dürre. Das ist genau das, was Jesus hier später aufgreift und sagt, hey, ich will das, was Jesaja so oft versprochen hat, will ich lebendig werden lassen. Genauso wie Wasser auf das dürre Land begossen wird, so wird Gott seinen Geist durch Jesus auf die Kinder Israels gießen und auf die Kinder, die ihn annehmen. Und das, was vorher tot war, bekommt jetzt neues Leben. Und irgendwie das, was keinen Sinn hatte, die Menschen, die keinen Platz hatten, die bekommen jetzt einen Platz, die bekommen jetzt einen Ort. Die können jetzt, sich jetzt auf die Hand schreiben, ich gehöre dem Herrn. Auch die geben sich diesen Namen Israel, diese neue Identität. Und ich glaube, das, was irgendwie Jesaja und Jesus uns hiermit ausdrücken wollen, ist, wenn Gott dir begegnet, dann bleibst du nicht der Gleiche. Sein Heiliger Geist, der verändert uns Menschen. Und Jesaja sagt hier jetzt schon voraus, was Jesus später, so viele Jahre später, an dem Brunnen aufgreift. Genau, und mit dem Brunnen, da will ich auch weitermachen. Die Frau, die versteht nicht wirklich, was Jesus ihr da sagen will. Und dann sagt Jesus zu ihr, hey, du, geh hin zu deinem Mann und dann kommst du wieder. Dann kann ich dir das zusammen mit ihm erklären. Und die Samariterin, sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann fängt Jesus an zu zeigen, ein bisschen von dem, wer er wirklich ist. Und zwar sagt er der Frau was er eigentlich gar nicht wissen sollte. Und zwar, dass die Frau schon 5 Männer hatte, in der Vergangenheit oft Ehebruch begangen hat. Und jetzt hat sie einen Mann, mit dem sie zusammenlebt, mit dem sie gar nicht verheiratet ist. Und daraufhin fängt diese Samariterin an zu verstehen, okay, der Typ, der da vor mir ist, das ist kein normaler Jude. Das ist nicht einfach irgendwer, der hier hingekommen ist und mir jetzt einen vom Ast aberzählt. Sondern sie versteht, dass da ein bisschen mehr dran ist. Daraufhin sagt die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also sie kritisiert Jesus dafür, hey, okay, du bist jetzt ein Prophet. Du bist ein hoch angesehener Jude, du hast wahrscheinlich Ahnung vom Wort, du hast Ahnung von alledem. Warum gibt es jetzt also diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten, die sagen, hey, meine Anbetung ist weniger wert, nur weil sie auf einem Berg passiert, anstatt in einem Tempel. Das war ein gängiger Konflikt zwischen den Samaritern und den Juden, dass die Samariter gesagt haben, hey, da ist ein Berg, an dem ich anbeten will, das ist der Ort, wo ich Gott begegne. Aber die Juden sagen zu dem Zeitpunkt, nein, ihr könnt Gott nur im Tempel begegnen. Aber der Tempel ist ein Ort, in den die Samariter gar nicht reingelassen werden. Und ich glaube, da ist es nachvollziehbar, wenn die Samariter jetzt hier sieht, okay, ich habe einen hoch angesessenen Juden, der vielleicht Ahnung hat, dann konfrontiere ich ihn mit dieser Frage. Und Genau, ich finde es mega cool, wie Jesus antwortet auf diese Sache, weil im Verlauf dieser Geschichte können wir irgendwie merken, dass es einen ganz bestimmten Grund hat, warum diese Sache, dieses ganze Konzept von wo bete ich Gott an, Heiliger Geist, dass das alles einen Grund hat, warum das an diesem Ort stattfindet. Genau. Und zwar passiert es an dem Brunnen. Ich bin kein krasser Historiker, ich habe keine Ahnung von irgendwas, was früher passiert ist, aber ich weiß, dass es für die Menschen früher nicht so leicht war, Wasser zu holen. Zur Zeit von Jesus waren die Brunnen meist sehr, sehr weit weg von der Stadt. Das heißt, man musste immer ein bisschen gehen. Wenn du also für ein paar Tage Wasser haben wolltest, weil du dich waschen musst, weil du trinken musst, dann musstest du einen Tag einplanen, wo du da hingehst zu dem Brunnen. Mehrere Stunden Fußmarsch und das Wasser gab es nur da. Wenn Jesus also hier der Samariterin sagt, ey, es gibt eine Möglichkeit, wie du nie wieder Durst haben musst, dann denkt die Samariterin, beste Leben, Hammer. Dann nehme ich das, dann muss ich nie wieder zum Brunnen laufen, voll gut. Aber Jesus wollte nicht das sagen, was die Samariterin zuerst gehört hat. Er spricht hier ganz bewusst am Brunnen mit dieser Samariterin, weil er ihr was anderes sagen will. Dieser Ort wird zur perfekten Parabel quasi für das, was Jesus eigentlich sagt. Und zwar antwortet er auf die Frage von der Samariterin, warum diese Anbetung auf dem Berg vielleicht nicht mehr wert ist als die auf dem Tempel. Sagt er, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und ich sehe es schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gottes Geist. Und die, die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, und diese Zeit ist schon da mit ihm, wo Menschen nicht an irgendwelche Berge gehen müssen, nicht in irgendwelche Tempel gehen müssen, nicht irgendwelche Tagesreisen hinter sich bringen müssen, um Gott anzubeten. Sie müssen nicht in einen Tempel gehen, weil wir werden zu dem Tempel, an dem wir Gott begegnen können. Wir selbst können diese Quelle werden. Wir müssen nicht mehr zu einem Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Wir selbst sind der Brunnen und wir selbst haben den Geist in uns, das Wasser in uns, und wir können Gott anbeten, wo wir sind. Und er sagt, genau das ist das, was Gott von uns will. Er will Leute, die ihn anbeten, in Geist und in Wahrheit, da, wo sie sind. Ich finde, das ist eine richtig interessante Verbindung so zwischen Tempel und Brunnen, dieses Bild, was Jesus hier malt. Und ich denke, diese Worte sind sehr wichtig für uns, weil für mich kommt es jetzt immer schon so vor, als wäre Corona so weit weg, aber tatsächlich war es noch Anfang dieses Jahres. Und das ist eine Zeit, aus der wir kommen, wo ganz oft uns, glaube ich, was wichtig geworden ist oder uns was vor Augen geführt wurde. Und zwar, dass Gemeinde, Kirche letztendlich immer nur ein Gebäude ist. Also das hier ist ein Gebäude, das ist nicht mehr. Und wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, in dem Gebäude anzubeten, dann müssen wir das machen, was Jesus uns hier sagt, in Geist und in Wahrheit anbeten, da wo wir sind. Und genau, ich finde, das ist vielleicht auch eine Challenge, die Gott uns da gegeben hat. Aber er möchte lebendiges Wasser werden, er möchte die Quelle sein in uns. Und genau, wir können Gott diesen Raum geben. Und dann will er wirken, ohne Einschränkung. Das passiert im Alltag, wo wir sind, auf dem Sola, in der Gemeinde. Aber das Wichtige ist der Geist Gottes, nicht das Gebäude, nicht Lobpreis oder irgendwas anderes. Der Wichtige ist der Geist Gottes. Und ohne den läuft gar nichts. Genau. Ich finde, dass Jesus' Antwort auf die Frau irgendwie noch, also sie wirkt ein bisschen verwirrend. Die Frau weiß immer noch nicht ganz, was sie anzufangen hat mit diesem Juden, der vor ihr ist. Und dann sagt sie, ich weiß, wenn der Messias kommt, welcher Christus genannt wird, der wird kommen und der wird uns das alles irgendwie erklären, er wird uns alles verkünden. Und dann gibt Jesus ihr so eine klare Antwort, die letztendlich an dem Punkt unmöglich misszuverstehen ist. Diese ganze Geschichte, die geht irgendwie in diese Richtung und baut auf diese Worte auf, dass Jesus ihr sagt, hey, dieser Messias, von dem du redest, das bin ich. Ich bin dieser Messias. Und das ist das allererste Mal in den ganzen Evangelien, dass Jesus sich jemandem als Messias offenbart. Und er wählt als Person, die erste Person, der er sich offenbart, nicht nur eine Frau, was schon übel der Skandal war wahrscheinlich zu der Zeit, nicht nur eine Samariterin, was noch ein größerer Skandal ist für die Juden, sondern eine Frau, die 5-mal Ehebruch begangen hat, von der das alle wissen, dass sie wirklich keine gottesfürchtige Frau ist. Und er wählt diesen Menschen, um sich ihm zu offenbaren als allererstes. Und genau wie bei Jakob hat Gott in dieser Frau so viel mehr gesehen als die Menschen um sie herum. Genau wie bei Jakob hat auch Gott hier gesagt, hey, ich will dir so ein eigenständiges Erlebnis geben, dass du weißt, wer du bist, dass du nicht mehr gleich bleibst. Und ich glaube, dadurch, dass danach sehen wir so einen krassen Wechsel in der Person von dieser Samariterin, weil nachdem sich Jesus sich offenbart, wer er ist, rastet sie komplett aus, sie vergisst ihren Eimer überhaupt, warum sie überhaupt zum Brunnen gegangen ist. Sie geht zurück in die Stadt und schreit, hey Leute, guckt, da ist ein Mann, der hat mir alles gesagt, was ich jemals gemacht habe. Ist das vielleicht Jesus? Ist das der Christus? Und holt diese Leute zu Jesus. Und das ist so interessant, weil normalerweise, wenn du an den Brunnen gehst, dann gehst du am Morgen, weil es ist kalt den ganzen Tag über in Israel. Und du gehst, wenn es noch kühl ist, ohne die Sonne. Aber wir lesen, dass die Frau zur 6. Stunde zu Jesus gekommen ist. Die 6. Stunde, das ist Mittagspeak, Hitze. Da, wo die Südamerikaner ihre Siesta machen. Und diese Frau ist zu dem Brunnen gegangen um diese Zeit. Wahrscheinlich, weil sie nicht mit anderen Frauen zusammengehen wollte, weil die sie wie Dreck behandelt haben. Sie ist alleine, bewusst alleine gegangen. Und jetzt, nachdem sie eine persönliche Erweckung, eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte, geht sie zu den Menschen, die sie wahrscheinlich vorher wie Dreck behandelt haben, und will sie zu Jesus bringen. Ich finde, das ist so eine bewegende Geschichte, wo man wirklich sieht, ey, Gott kommt zu Menschen, er sieht mehr in Menschen und er verändert Menschen. Und das ist bei Jakob passiert, das ist bei dieser Frau passiert und ich glaube, das passiert auch noch heute. Ich glaube wirklich, dass Gott heute noch Menschen bewegt, so wie er Jakob bewegt hat, wie er diese Frau bewegt hat, dass er Menschen verändert und ihnen eine neue Identität gibt. Und vielleicht fällt es dir schwer, manchmal daran zu glauben. Ich weiß, dass es mir manchmal schwer fällt. Aber vielleicht eine praktische Sache, die ich euch mitgeben kann in diesem Gottesdienst, die ihr auch gleich direkt umsetzen könnt, wenn ihr irgendwie Kaffee trinken oder so habt, dass ihr Leute nach ihren persönlichen Erlebnissen fragt, wie sie Gott erlebt haben. Fragt sie nach deren Zeugnissen, Zeugnis einfach nur, ich mag das Wort eigentlich nicht, ist eigentlich nur ein überchristliches Wort für Erlebnisse mit Gott. Fragt sie danach, wie habt ihr Gott erlebt die letzte Woche oder im Generellen. Für mich ist das ein Weg, wie ich meinen Glauben übel pushen kann, weil ich sehe, okay, Gott tut was bei anderen und nicht nur bei mir oder ja, weiß ich. Und ich glaube auch, wenn wir anderen Menschen begegnen und ihnen von Jesus erzählen wollen, ist unser Zeugnis, unsere Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben, die stärkste Waffe, die haben oft. Weil wir damit Glauben lebendig machen können, weil es nicht einfach irgendwas ist, ey, ja, und ich glaube daran und so, sondern nein, ich kann dir sagen, ich habe das erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott verändert. Ich habe erlebt, wie Gott in mein Leben gekommen ist. Deshalb, das will ich euch einfach mitgeben, dass ihr hört, wenn Leute von ihren Glaubenserlebnissen erzählen und auch mutig seid, von euch zu erzählen, weil ich glaube, da ist Kraft drin. So wie bei dieser Frau, die ja direkt in die Stadt gelaufen ist und ihr Zeugnis erzählt hat, ihre Glaubenserlebnisse geteilt hat mit den Menschen. Weil ich bin mir sicher, dass Gott es nicht hindert, wer wir Menschen ohne ihn waren. Ihn interessiert nur, wie wir mit ihm sein können. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe das in der Bibel immer wieder, wie Jesus Menschen neue Identität geben will. Als Kind Gottes. Jesus will uns einen neuen Namen geben. Diesen Namen Israel, Gott ist mit uns. Und ja, ich finde, das ist einfach atemberaubend zu sehen, was für einen Gott wir haben, der ja wirklich uns seine Kinder nennt und der ja mit uns geht, uns verändern möchte. Genau, das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich würde noch einmal gern beten und dann habt ihr auch genug von mir gesehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja ein Gott bist, der auf uns schaut, auf unsere Fehler schaut, auf unsere Vergangenheit schaut und den das nicht interessiert, sondern der mit uns weitermachen will. Ich danke dir dafür, Gott, dass du ja jemand bist, der ja uns einen neuen Namen geben will, uns eine neue Identität geben will, uns verändern will zu dir hin. Und ich danke dir dafür, dass du das so oft schon getan hast, dass du das so oft schon bewiesen hast. Und ich danke dir dafür, dass du das immer noch beweisen willst und immer noch beweisen kannst. Ich danke dir, ja, für jeden Menschen, der dich annimmt und der Teil deines Reiches sein möchte. Und ich bitte dich, dass du ja in dieser Zeit so viele Leute zu dir hinziehst, dass du Menschen begegnest und persönliche Erweckungen herbeirufst, so wie du es in dieser Geschichte getan hast. Amen.